Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ja, und neben der US-Wahl und dem Dauerthema Corona war es vor allem der islamistische Anschlag in Wien, der uns diese Woche beschäftigt hat und es nach wie vor tut. Ein 20-Jähriger, der am vergangenen Montag in Bars und Restaurants um sich geschossen hat und dabei 4 Menschen getötet und 22 verletzt hat und dann selbst von der Polizei erschossen wurde. Stefan Braun vom Berliner Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung ist bei mir. Wien, eine Stadt, die Sie sehr gut kennen. Ihre Frau kommt von dort. Wie nah fühlt man sich da plötzlich dran?
Also in der Sekunde, als wir die ersten Meldungen kriegten am Montagabend, so kurz nach 8, hat man vor allem erstmal Angst um die eigene Familie und um Freunde, die man kennt. Und dann wechselt man, also jetzt in dem Fall als Journalist ja dauernd, zwischen persönlicher Sorge und, sagen wir mal, politischer Analyse, Präzision. Was passiert da gerade? Wer ist das? Was ist da? Wir haben sofort, also ich auch, kleine Videos geguckt, die hier sofort im Netz zu sehen waren. Erkennst du irgendwas? Also es geht einem schon sofort sehr nahe. Und was wir in dem Moment noch nicht wussten, aber dann später erfahren haben, ein Familienmitglied von uns wohnt ganz in der Nähe vom Graben, also ist im Zentrum. Und die hat dann ihren Sohn geholt, der unterwegs war in diesem Viertel mit 3 Freunden. Und die haben dann zusammen in der eigenen Wohnung quasi ein Nachtlager gemacht und diese Gefahrenphase abgewartet. Das haben wir Gott sei Dank erst hinterher erfahren. Mhm. Aber es ist alles gut gegangen. Also
schwierig dann irgendwie so die Distanz zu behalten, auch emotional. Es war dann ja bereits relativ kurz nach dem Anschlag viel klar, wer der Täter ist und auch so ein bisschen sein Umfeld, weil er eben den Behörden bekannt war, hat im vergangenen Jahr im Gefängnis gesessen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, verurteilt eigentlich zu 22 Monaten, dann aber vorzeitig aus der Haft entlassen. Erinnert schwer an den Fall Anis Amri in Berlin und auch jetzt wird wieder die Frage diskutiert, ob die Behörden versagt haben. Haben sie?
Ja, es ist, wenn man jetzt genauer hinguckt, schon spektakulär und gleichzeitig bin ich mit diesem Versagen, das kommt so schnell, dass man versagt hat, da sind Pannen passiert, also schwerwiegende Pannen. Also wir kennen ja jetzt diese Geschichte, dass er im Sommer in der Slowakei war, um Munition zu kaufen, dass der Verfassungsschutz in Wien Infos dazu gekriegt hat. Wir wissen auch, dass er Kontakt hatte inzwischen zu deutschen Islamisten, ohne dass wir genau wussten, wie gefährlich sind die wirklich. Aber man hatte sozusagen das im Schirm. Was man jetzt einfach wissen muss, wenn jemand als Gefährder oder als problematische Figur eingeordnet wird. Es gibt in Deutschland grosso modo 620 Gefährder für ganz Deutschland. Es gibt in Österreich, was ich bis dato nicht wusste, ungefähr 300 Gefährder. Das ist in der Relation viel, viel mehr. Gleichzeitig ist völlig klar, der Verfassungsschutz in Österreich ist klein. Der wird nicht die Möglichkeiten haben, die ein Verfassungsschutz bei uns hat. Und insoweit ist natürlich jetzt ein Schlaglicht plötzlich auf eine Aufgabe geworfen, die man in Wien bislang in dieser Größenordnung nicht vermutet hat. Ja, es ist viel schiefgelaufen und es mussten ja mehrere Fehler auch anerkannt werden, beziehungsweise eingestanden werden. Und ich bin jetzt mal gespannt. Es ist halt eine wahnsinnige Herausforderung. Und was wir bislang immer irgendwie nicht im Blick hatten oder nicht wirklich diskutiert haben, ist, wie gehen wir am Ende mit denen um? Bei uns wird ja schnell danach gerufen, ja, dann müssen wir sie halt irgendwie ausweisen oder abschieben. In Wahrheit müssen wir sie ins Gefängnis stecken. Und das wird aufwendiger. Das muss juristisch überlegt werden, logischerweise. Aber wir können nicht so tun, als ob wir quasi das Problem dann immer lösen, indem wir es dann irgendwie ins Ausland abschieben. Und dann ärgern wir uns, oh, das können wir aber leider nicht abschieben. Und dann stehen wir irgendwo mittendrin. So, und
da hat Bundeskanzler Kurz ja letztendlich auch gesagt, vielleicht hatten wir es auch einfach nicht so auf dem Schirm. Wir waren hier auf einer Insel der Seligen. Es waren immer die anderen, bei denen was passiert ist. Kurz ist ins Amt gekommen, unter anderem mit seiner Kampfansage gegen den politischen Islam, hat er auch nicht vor harten Worten gescheut, ist am Tag nach dem Anschlag gelobt worden für seine maßvollen Worte, die er gefunden hat, dass er keine Auseinandersetzung will zwischen Christen und Muslimen. Ich musste da an Frankreich auch denken, an Emmanuel Macron, der sich sehr klar geäußert hat, sowohl nach Samuel Paty als auch nach dem Anschlag von Nizza. Und bei Samuel Paty bin ich an einem Satz hängen geblieben, mit dem ich Schwierigkeiten hatte, weil ich mich persönlich viel in muslimischen Kreisen bewege und die Empfindlichkeiten einfach kenne, der gesagt hat, direkt am Anfang, wir werden auch weiter hier Mohammed-Karikaturen zeigen. Und wenn auch alles drumherum richtig ist, was er gesagt hat, natürlich komplett richtig, und das ist eine abscheuliche Tat war dieser Satz für mich so ein bisschen mehr als Kampfansage gegen den politischen Islam, sondern auch Provokation für Muslime. So ist er ja auch angekommen. Und man konnte das zumindest meiner Meinung nach so ein bisschen wissen. Auch wenn ich überhaupt nicht in Abrede stellen will, dass alles, was er gesagt hat, natürlich wichtig und richtig war. Aber hätte er vielleicht einen Tick feinfühliger auch reagieren können?
Sie sprechen jetzt von Macron.
Macron zum Beispiel, ja.
Ja, ich glaube, man darf einfach nicht vergessen, dass Frankreich ein absolut säkularer Staat ist. Und es ist ein so tief sitzendes Selbstverständnis, dass die Religion da keine Rolle zu spielen hat, dass er nicht den Eindruck erwecken wollte, unter dem Horror dieser Ermordung jetzt irgendwie an dieser Stelle plötzlich zu wackeln. Ich glaube nicht, dass es als Provokation gegen Muslime gedacht war, sondern es war eine Provokation gegen Islamisten, gegen Leute, die dagegen aggressiv vorgehen wollen. Wenn Sie sozusagen ein bisschen den Vergleich zwischen Kurz und Macron ansprechen, ich würde ehrlicherweise bis heute sagen, bei Kurz weiß ich nicht, was er wirklich denkt. Der hat schon so viele verschiedene Positionen bezogen, dass ich ihn nicht spüre. Bei Macron spüre ich. Wo steht er? Wofür kämpft er? Womit hat er irgendwie seinen ersten großen Wahlkampf bestritten? Mit einem Thema pro-europäisch, wo jeder sagte, oh Gott, damit kann man ja eigentlich in Frankreich überhaupt keine Wahlen gewinnen. Und er hat gewonnen. Kurz erlebe ich so nicht. Kurz war als Staatssekretär, ganz bevor er dann noch sozusagen Außenminister wurde, war er zuständig für Migration. Da hat er gute Dinge in Österreich gesagt. Da hatte er auch den Ruf, ein liberaler ÖVPler zu sein. Dann wurde er Außenminister, hat einen ganz anderen Kampf plötzlich geführt, auch gegen alle anderen in Europa mit der Sperrung der Balkanroute. Und jetzt weiß ich eben nicht, dann hat er eine FPÖ-ÖVP-Regierung gemacht, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, hat sehr viel zugelassen, was die FPÖler an Vergiftung in die Gesellschaft getragen haben. Jetzt ist er plötzlich irgendwie ein Schwarz-Grüner. Ich spüre ihn nicht. Ich spüre wahnsinnig viel taktisches Talent, aber wie er wirklich denkt und ob er sozusagen ein Herz hat und wie das aussieht, ich kann es nicht einschätzen. Das ist der große Unterschied für mich.
Wenn wir nochmal kurz nach Deutschland gucken, wo das Thema natürlich jetzt auch groß diskutiert wird, unter anderem auch, weil der Attentäter Kontakte nach Deutschland hatte, müssen wir auch hier noch anders hingucken, was islamistische Gefährder betrifft?
Ja, ich glaube schon, wobei ich sagen würde, wir sind natürlich über die Erfahrungen der letzten 5, 6, 7 Jahre viel weiter als wahrscheinlich irgendwie die inneren Strukturen in Österreich. Die Frage, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, wie gehen wir mit Gefährdern um? Man weiß, die werden ja bei uns, wenn es gut geht, 24 Stunden überwacht. 24 Stunden überwachen heißt aber, man braucht, ich sage jetzt mal grob geschätzt, zwischen 10 und 20 Beamten pro Gefährder. Das haben auch bei uns die meisten Landespolizeien nicht diese Möglichkeit. Also da muss man anders überlegen, weil sowas wie in Dresden zum Beispiel sollte natürlich auch nicht mehr passieren. Also ich glaube, wir sind da noch am Anfang einer Diskussion, damit ganz neu umzugehen und nicht immer reflexhaft. Selbst Seehofer hat es ja am Anfang diese Woche gesagt, lieber abschieben. Abschieben ist nicht die Lösung. Wir müssen mit den Leuten hier umgehen und damit auch vielleicht harte Wahrheiten aussprechen.